Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Real Talk Blockchain Podcast. Diesmal habe ich mit Daud von License Rocks gesprochen. Das ist ein Berliner Startup, das sich um das Thema Software-Lizenzierungsmanagement kümmert. Das heißt, sie schauen sich das an, wie das heute ist. Und jeder kennt es eigentlich. Ja, jeder hat überall irgendwelche CD-Verpackungen mit irgendwelchen Lizenzschlüsseln rumliegen. Und sie schauen sich das mal an und überlegen, wie kann das denn eigentlich mal neu gedacht werden. Und zwar auch so neu gedacht werden, dass es auch mal wirklich in die heutige Welt reinpasst und man eben nicht irgendwie auf irgendwelchen Papierzetteln lästige Lizenzschlüssel rumliegen hat. Daud hat lange als Software Product Manager gearbeitet, das ist ja sehr viel Erfahrung im Bereich Aufbau digitaler Produkte und das ist auch sehr viel, und daher kommen auch sehr viele seiner Tipps, die er uns gleich im Podcast erzählt. Und darum wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß dabei mit dem Interview mit Daud. Hi Daud und herzlich willkommen erstmal. Für die Leute, die dich gar nicht kennen, kannst du da mal so einen kurzen Rundumschlag geben, wer du bist und was du so machst?
Klar, ich bin der Daud. Ich habe International Business Studies studiert und habe ganz lange im Software-Management-Bereich gearbeitet, habe dann irgendwann meinen Job geschmissen und habe mir gedacht, ich folge meinen Traum und habe mal mein eigenes Café, und das habe ich in der Bitcoinstraße in Berlin gegründet. Das ist dort, wo die Bar 77 ist, und da sind andauernd Leute bei mir in den Laden gekommen und wurden mit Bitcoins bezahlt. Dummerweise habe ich die nicht angenommen, mich aber angefangen dafür zu interessieren und hab, weil das Café auch nicht so gut lief und ich wollte ja immer nur Besitzer eines Cafés sein, und hab das irgendwie mit Freiheit verbunden, aber schnell festgestellt, dass das gar nichts mit Freiheit zu tun hat. Hab es dann wieder verkauft, aber ab dann war ich irgendwie in der Blockchain-Welt, und das war 2016, und hab mich dann immer für verschiedene Use Cases interessiert, was man mit Blockchain machen könnte. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch immer lustig gemacht darüber. Und das habe ich mit meinem damaligen Co-Founder dann einmal abends beim Bier gemacht. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und haben gesagt, naja, lustig machen über Use Cases ist ja schön und gut, aber vielleicht lassen wir uns mal was einfallen, was wirklich Sinn macht. Und da sind wir auf Software-Lizenz-Management gekommen, weil wir halt aus dem Bereich kommen, beziehungsweise aus dem Software-Management-Bereich, haben wir uns gedacht, da gab es immer das Problem, von wegen Double Spending, wir haben uns überlegt, wie können wir das mit Blockchain lösen, und haben dann ein bisschen recherchiert und auch gesehen, dass es ein Paper dazu gab von einer Universität in Auckland, 2-3 Reddit-Einträge, aber es hat niemand halt umgesetzt. Und dann haben wir
das. Was denkst du, woran lag das? Also was würdest du sagen, wo kam dann? Also hatte einfach noch keiner die Idee, oder war das einfach, ist das so ein Feld auch, wo Innovation schnell das Weite sucht?
Es ist super komplex. Also wenn man nicht aus dem Bereich kommt, das hört sich erstmal total einfach an, aber man muss halt irgendwie das ganze Software-Lizenzmanagement auch verstehen, damit man etwas bauen kann, was irgendwie Sinn macht. Und bei uns, also bei allen anderen Ansätzen, ging es immer darum, dass man irgendwie an den Softwarehersteller direkt herantritt. Und wir sind dann auf, im Rahmen der Recherche sind wir dann auf ein EuGH-Urteil gestoßen, was besagt, dass man On-Premise-Lizenzen verkaufen darf, wenn man die Rechtekette nachweisen kann und auch, also die Lizenzrechtekette und auch die Eigentümerrechtekette. Und das war zweimal Kette. Das hat dann wirklich zu Blockchain gepasst, und da haben wir gesagt, dann fangen wir halt damit an. Und als wir halt dieses Gesetz gefunden haben, haben wir uns gedacht, okay, was machen wir da draus und wie können wir an den Market, wie können wir uns den Markt anschauen, ob es wirklich vom Markt auch benötigt wird. Und in Deutschland hat ja alles irgendwie eine Vereinigung, und es gibt auch die Vereinigung Deutscher Insolvenzverwalter. Die sitzen natürlich in Berlin, und da haben wir dann mal angerufen und gefragt, ob wir da mal präsentieren dürfen. Und die waren ganz freundlich, haben uns eingeladen, fanden die Idee total klasse, haben uns aber mitgeteilt, dass Insolvenzverwalter gar nicht unsere Kunden sind, sondern das sind die Verwerter, weil ein Insolvenzverwalter ist mehr oder weniger ein Projektmanager einer Insolvenz. Und der Verwerter ist wirklich derjenige, der dann die einzelnen Assets aus der Insolvenz heraus verkauft. Und bei denen ist halt das Problem, dass sie halt meistens in die Bilanz schauen. Und wenn du dir jetzt eine Software anschaust und eine Software wird abgeschrieben nach 3 bis 5 Jahren, das liegt an der Art, also je nach Art der Software. Und bei einer Software ist es aber so, wenn man die Maintenance-Kosten betrachtet, das heißt, das sind so Wartungskosten, die man bezahlt, wodurch man das Recht hat, dass man immer auf die letzte Version gehen kann. Wenn man das sich bei On-Premise-Lizenzen anschaut, dann haben ganz viele Insolvenzen halt wirkliche Werte noch in ihrem Unternehmen, aber in der Bilanz selber werden die nicht aufgeführt und deshalb werden die meistens nicht veräußert. Oder aber es kommt jemand auf diese Insolvenzverwalter zu und die haben ja meistens keine Ahnung davon und sagt denen, ich kaufe irgendwie dein komplettes Software-Portfolio auf, sagt denen aber, gibt denen einen Indikationspreis. Ich wusste auch vorher nicht, was ein Indikationspreis ist. Das ist halt ein Preis, den man eventuell bezahlen würde. Die wollen aber immer eine Exklusivvereinbarung dafür haben und die führen auch nicht auf, halt was für einen Preis sie für welche Software bezahlen würden. Und das ist halt ein riesengroßes Problem. Aber damals, nachdem wir unseren Pitch dort gemacht haben, haben wir dann nach einem Verwerter gefragt und wir haben dann auch ein Intro zum Verwerter bekommen und der hat uns 4 Wochen später angerufen und hat dann gefragt, ob wir denn Air Berlin mit ihm zusammen abwickeln wollten. Und da haben wir jetzt nicht Nein gesagt, ne? Und so sind wir dann in diesen Bereich gerutscht.
Ja, sehr cool. Denkst du denn, Verwerter sind generell offen? Also ich finde das ja spannend bei euch, weil ich glaube ja nicht, der Verwerter wird gesagt haben, hey, cool, die haben Blockchain. Ja, er wird ja eher gesagt haben, hey, guck mal, ich habe eine Möglichkeit, die Rechte viel besser zu verwerten. Also ihr habt ja wahrscheinlich dann eine sehr gute Übersetzung in sein Kernbusiness geschafft.
Genau, also wir haben uns überlegt, was ist überhaupt das Problem dort? Und das Problem war, es gab keine Transparenz und der Trust war auch nicht gegeben, weil man hatte halt nicht gesehen, was er wofür bezahlt und er hat immer gesagt, er würde nur dafür bezahlen, wo die Rechtekette halt geschlossen ist. Und was wir machen in unserem Prozess ist halt, wir nehmen alles auf, schließen die Rechtekette und dann machen wir einen Token da draus und dann gehen wir erst irgendwie an den Markt und so können wir dann irgendwie sagen, was verkauft werden kann und was nicht. Aber das ist halt der erste Use Case. Also wir hatten immer schon was anderes im Kopf und im Kopf hatten wir ich meine, dieses Double-Spending-Problem gilt ja für alle digitalen Güter. Ich nenne das immer die böse rechte Maustaste. Ne? Damit kannst du ja alles kopieren. Also nimm Musik, Videos, irgendwelche Bilder. Aber das sind die ganzen, die haben sich immer als sexy Markets tituliert. Und da haben sich auch ziemlich viele Startups getummelt. Wir haben halt gesagt, alles basiert eigentlich auf Software. Man braucht immer Domain-Expertise. Und da wir aus dem Software-Management-Bereich kommen, haben wir gesagt, dann fangen wir halt mit gebrauchter Software an. Aber wir haben immer im Gedanken gehabt, dass wir da nicht bleiben wollen, sondern irgendwie etwas bauen wollen, was halt auf andere Use-Cases dann ansetzbar ist.
Okay, also dann direkt auch Software kaufbar machen auf eurer Plattform? Oder
wie sind eure Zukunftspläne daraus? Und wir haben auch eine Marketplace-Lösung. Also bei uns kann man auch Software kaufen. Wir haben jetzt aber gerade auch gelauncht, also vor ungefähr 3 Wochen, haben das aber alles übergeben an einen Partner von uns, weil wir sind Produktentwickler und was wir gemerkt haben, ist halt Produkt- oder Lösungsentwickler und was wir gemerkt haben, ist, wenn man halt in so einer Insolvenz steht, dann gerät man relativ schnell in diesen Projektmanagement-Bereich und fängt an, selber das ganze Projekt zu stemmen. Und dann kommt man mit dem Produkt nicht weiter. Und was wir jetzt machen, ist halt, ich hätte ja anfänglich gesagt, man braucht immer die Domain-Expertise aus den bestimmten Bereichen, dass wir uns bestimmte Partner suchen und dann unsere Lösungen platzieren und mit denen zusammen etwas launchen. Und das haben wir jetzt im gebrauchten Softwaremarkt mit der Pro License aus Hamburg gemacht. Das sind Oracle-Lizenzoptimierer und das ist deren Kernbusiness. Also die wissen da genau, was sie machen. Und dementsprechend sind wir da guter Dinge, dass die dann den einen oder anderen Deal über unsere Lösung ziehen und wir können schön weiter an unseren Produkten, an unserem Produktportfolio weiterarbeiten.
Ja, ich musste gerade an den oder an die Diskussion um den Apple App Store denken, der ja quasi jetzt gerade in der Kritik steht, weil eben da alles so zentralisiert ist und eigentlich keiner mehr genau weiß, was da eigentlich auf dieser Plattform alles passiert. Ja, und da Wäre eure Plattform da eine mögliche Alternative irgendwann mal, dass man sagt, okay, ist eigentlich quasi dezentrale App Store?
Genau, also über solche Sachen haben wir auch nachgedacht, aber ich meine, wir können halt nicht alles machen und wir müssen halt immer, wie ich gesagt habe, irgendwie die richtigen Partner dafür finden, die mit uns das irgendwie angehen wollen und dann halt den ganzen operativen Bereich übernehmen, weil wir sind derzeit 6 Leute, da kannst du dir vorstellen, also wir sind so schon ausgelastet und wenn wir jetzt anfangen würden, in verschiedenen Bereichen uns zu tummeln, dann wäre das einfach nicht machbar für uns. Und wir haben für uns entschieden, wir bauen halt das Produktportfolio, geben es dann immer raus an die entsprechenden Domain-Experten und die übernehmen den operativen Part.
Euer Produktportfolio, habe ich gesehen, besteht aus 3 Bestandteilen, weil ich das verstanden habe. Kannst du da mal ein bisschen durchführen, was ihr da so, wie die Software generell aufgebaut ist?
Genau, das ist relativ neu. Also du hast die neue Webseite gesehen, die es erst seit einer Woche gibt. Und wir haben ein Produkt, das schimpft sich Megaflow. Das ist ein Workflow-Tool, beziehungsweise ein Workflow-Tool, um Workflows zu schaffen, die dann Metadaten für die einzelnen Token kreieren. Und wir glauben daran, dass man halt immer Standards schaffen muss. Und Standards schafft man am besten, wenn man halt irgendeinen Creator irgendwie durch einen Workflow schickt, wo er genau jeden Schritt irgendwie oder jeder Schritt, der irgendwie für die Metadaten dann irgendwie wichtig ist, abgefragt wird und das ist das erste Produkt und dann haben wir einen Creator Hub. Der Creator Hub nimmt diesen Workflow, implementiert ihn, hat ein Interface, man kann damit dann seine Produkte managen und auch den NFT-Token oder den ESC 1155-Token, der ja auch durchaus ein ESC20-Token beinhalten kann, irgendwie kreieren. Das Ganze managen und tracken und dann haben wir schlussendlich noch Metaproof und Metaproof liest diese Metadaten dann wieder aus. Da gibt es einen QR-Code zu, der zum Beispiel dann irgendwie von einem Creator, egal wo, platziert werden kann. Das könnte auch in irgendeinem Online-Shop sein. Und wenn du mir jetzt ein digitales Gut verkaufen möchtest, dann könnte ich dich fragen, irgendwie schick mir den QR-Code. Dann würde ich anhand des QR-Codes sehen, ob du wirklich der Eigentümer von diesem digitalen Gut bist. Weil das Problem ist ja, ich sprach ja von der bösen rechten Maustaste. Ansonsten könntest du dir ja vorgeben, dass du Eigentümer von irgendetwas wäre, was in irgendeiner Weise auch verknappt ist oder einzigartig ist. Und das stimmt gar nicht, weil du es irgendwo kopiert hast. Und so haben wir dann halt ein Proof, deshalb Metaproof, weil er auf die Metadaten schaut, irgendwie, dass du sehen kannst, dass du auch ein wirkliches Original erfährst.
Und technisch, du hast eben ERC20 auch schon unter anderem erwähnt, also alles auf Ethereum-Basis, oder?
Genau, also das ist auch etwas, also wir haben damals, haben wir angefangen mit BigchainDB, das Ganze ist dann irgendwie zu ITDB geworden, dann haben wir uns noch eine andere Lösung angeschaut, von einem Bekannten von mir, das ist auch eine Layer-One-Lösung, Tupelo schimpft sich die ist relativ neu. Die ist eigentlich ideal geeignet für Ownership, aber wir haben halt aufgrund der Erfahrung irgendwie, dass doch etwas kleinere Blockchain-Lösungen irgendwie, die noch nicht super etabliert sind im Markt, zwischendurch dann auch pivotieren und das in einer Art und Weise, die dann nicht immer so nett ist für denjenigen, der auf sie setzt, uns entschieden, dass wir jetzt einfach mit Ethereum gehen, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass wir dann irgendwann bös überrascht werden, sage ich mal. Und da uns das 2-mal hintereinander passiert ist, haben wir gesagt, wir schwenken jetzt komplett auf Ethereum um.
Und da habe ich gesehen, ihr treibt da auch einen eigenen Standard voran. Kannst du da noch was zu sagen?
Genau, also wir glauben ja daran, dass man immer einen Standard braucht, dann diesen Workflow entwickelt für diese Metadaten und wir haben halt nach Standards gesucht, irgendwie die einen Software-Transfer ermöglichen würden und auch gerade, wenn es um gebrauchte Software-Lizenzen geht, haben aber nicht wirklich was gefunden und sind dann durch unsere Recherche auf etwas gestoßen. Das schimpft sich die DIN-Spec. Das ist so ein, ich nenne das immer der kleine Bruder einer DIN. Und die ist auch verbunden mit einem Wettbewerb. An diesem Wettbewerb haben wir teilgenommen, gewonnen und dann haben wir halt eine Ausschreibung gemacht und mit mehreren, also vornehmlich waren es unsere Advisor und noch jemand anders in dem Bereich. Die schimpfen sich Licensinger und Blockchain und haben auch im Software-Lizenzbereich irgendwie waren die tätig, haben uns mit denen zusammengeschlossen und haben einfach einen Standard entwickelt, irgendwie was an Informationen in so Metadaten gehört, damit man irgendwie sicher sein kann, dass man irgendwie vernünftig eine Software-Lizenz erwirbt.
Und den können jetzt dann alle offen nutzen?
Genau, also der wurde veröffentlicht, der ist auch frei runterladbar irgendwie auf der DIN-Seite. Da muss man sich einmal, also der ist hinter dem Login, also man muss sich einmal registrieren, aber dann kann man ganz normal nutzen, ist alles frei einsehbar. Standard wäre ja komisch, wenn der irgendwie proprietär geschützt wird. Ne?
Das stimmt natürlich. Und jetzt bist du jemand, der wenigen, wir haben es im Vorgespräch eben schon mal kurz angesprochen, der von den Slides zu einem wirklichen Produkt gekommen ist im Blockchain-Bereich. Was waren denn so vielleicht auch deine persönlichen Learnings bei dem ganzen Prozess? Also wie man dann wirklich, du hast ja auch Projektmanagement-Erfahrung. Mhm. Was sind so die Sachen, wo du sagst, ey, das muss man vielleicht anders angehen im Blockchain-Bereich oder sollte man darauf achten? Also welche Tipps kannst du aus diesem Prozess geben?
Also einmal das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie man muss sich ganz genau schauen, worauf man baut. Nicht alles, was sich schick anhört, ist dann wirklich schick, gerade wenn sich etwas verändert dort. Also deshalb sind wir schlussendlich irgendwie bei Ethereum gelandet. Und das andere ist, wenn du halt so eine riesengroße Community an Entwicklern hast, der Begriff Composability wird dir ja etwas sagen. Ne? Das heißt halt, ich vergleiche das immer wie ein riesengroßes Puzzle, ja, wo es ganz viele verschiedene Lösungsteile gibt und du musst halt für dein Puzzle die richtigen Lösungsteile finden, damit es ein schönes Bild ergibt. Das Bild kann aber mannigfalt sein und deshalb ist es schlau, irgendwie auf Puzzle-Anbieter zu setzen, die viele Puzzle haben, also dementsprechend viele Lösungen, viele Entwickler, eine Community, die wirklich aktiv ist und was wirklich, wirklich schön in dem Bereich ist und was ich auch gerade, weil ich vorher aus einem sehr kompetitiven Bereich kam, was ich sehr, sehr schätze an der ganzen Blockchain-Community, ist halt dieser Austausch. Also ich kann jeden anschreiben, ich kriege immer eine Antwort, fast alles ist Open Source, ich kann mir Sachen anschauen, mit Leuten reden, die es auch im Einsatz haben, mich austauschen. All das ist sehr, sehr schwer, wenn ich auf irgendeine Layer-One-Solution setze, die halt nicht so viele Lösungen oder Entwickler hat. Und das alles ist einzigartig, würde ich sagen, im Blockchain-Umfeld, wenn es um Ethereum geht.
Jetzt auch als, sag ich mal, Startup in Deutschland. Ich habe gesehen, ihr habt ja, glaube ich, EU-Förderung auch bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Also wie siehst du da so den Standort hier, sei es im Thema Fachkräfte, was das Thema Blockchain angeht, aber auch Bildung, Infrastruktur etc. Also, wie ist da deine Sicht auf den Standortfaktor Deutschland für so ein Blockchain-Projekt?
Ja, also es ist ein bisschen schwer für mich zu beurteilen, wenn ich jetzt ganz Deutschland nehme. Wir sitzen ja in Berlin und ich sage immer, wir sind in der BBB, ne, in der Berliner Blockchain-Blase. Also hier gibt's halt alles. Ja, also ich kenne Leute aus Frankfurt, die haben mich dann zwischendurch irgendwie gefragt, findest du, ist das eine gute Konferenz oder ein gutes Meetup, wo man hingehen muss, und haben mir dann irgendwie so einen Preistag gezeigt, den wir sie bezahlen müssen. Und dann habe ich denen immer irgendwelche Meetups hier in Berlin gezeigt, wo ich noch freie Pizza und ein Bier dazu kriege und dann direkt nur mit 20, 30 Leuten da mit der Person sitze, die dann auch auf der Konferenz ist. Also wir sind hier total verwöhnt in Berlin. Ich denke, überall in diesen Ballungsgebieten, ich kann es aber wirklich nicht abschätzen, weil ich halt Berliner bin und ich finde, ich nenne uns immer das Crypto-Capital der Welt. Hier ist alles irgendwie versammelt, hier kriege ich alles an Informationen. Ich würde sagen, wenn irgendjemand im Blockchain-Bereich gründen möchte, müsste das eigentlich in Berlin tun. Die Entwickler sind auch nicht so teuer, wenn man jetzt irgendwie mit Leuten aus dem Ausland redet, gerade aus den USA, dann ist der Standort noch extrem billig und die Entwickler sind wesentlich günstiger. Allerdings haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht, also gerade diesbezüglich. Also unser CTO hat uns damals verlassen und das lag daran, dass halt ein großes Corporate gekommen ist und irgendwie einmal kurz gewunken hat und ganz andere Konditionen anbieten konnte. Und da konnten wir einfach nicht mithalten. Ne? Und inzwischen haben wir im Iran Entwickler, in Polen Entwickler. Also wir gucken halt, dass wir relativ gut bezahlen können. Ich finde, dass gerade Blockchain dafür spricht, dass man eigentlich überall in der Welt irgendwie Talent bekommen kann. Weil das Internet hat uns ja irgendwie den ganzen Zugang zu allen Informationen verschaffen. Und was noch ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie dieser Werteaustausch und das ist irgendwie der Blockchain-Bereich. Und unsere Entwickler im Iran zum Beispiel werden auch mit Bitcoins bezahlt. Also
echt? Okay.
Das funktioniert dann auch, wurde von denen akzeptiert. Also es hat ein bisschen gedauert bei unserem Steuerberater und beim Finanzamt, damit alle das verstehen, aber auch das geht. Also man muss einfach nur dran glauben und überzeugend auftreten und dann kriegt man das auch.
Lass uns mal noch in die Zukunft gucken. Also du sagst ja dran glauben. Also wo siehst du das Ganze hingehen? Weil was ich bei diesem Lizenzgeschäft immer, was mir in den Kopf kommt, ist ein bisschen Virtual Reality ja auch und digitale Assets. Die natürlich, ich muss ja immer an Second Life denken. Ich habe es neulich schon mal irgendwo gesagt. Aber damals gab es ja auch schon mal irgendwelche da T-Shirts, die man online kaufen konnte oder was auch immer. Aber ich glaube halt in der Virtual Reality wird sowas ja auch noch mehr. Ne? Also Lizenzierungsgeschäft in der Virtual Reality. Wie siehst du das? Also was würdest du sagen, wo geht das ganze Geschäft, euer Geschäft dann auch, sag ich mal, in 15, vielleicht 15 Jahren eigentlich hin?
Ja, ich meine, jeder redet ja über Digitalisierung und alles wird digitalisiert und das, was du ansprichst, irgendwie dieses Metaverse, ne, es gibt es schon. Also es gibt schon Leute, die kaufen sich Land, ja, in bestimmten virtuellen Welten, das ist alles so ein bisschen wie Second Life, bloß auf Blockchain-Basis. Und es gibt auch Leute, die kreieren in diesen Welten ihre eigenen Viertel, also die kommen zusammen und es gibt zum Beispiel ein Künstlerviertel, meine ich, bei Crypto Wechsel, wo die ganzen Künstler ihre eigene Welt geschaffen haben und sich dann auch Crypto-Art kaufen, die sie dann ausstellen. Ne, dann gucken sie halt, wie die aussehen, was man dem Avatar noch hinzugeben kann. Da kommt es in den Bereich Crypto Fashion, das wird wieder super interessant für irgendwelche Brands. Also ich glaube fest daran, dass diese Bereiche enorm wachsen werden. Also wir können uns das alles gar nicht so richtig vorstellen. Ich bin auch schon etwas älter, aber was ich im IT-Bereich damals schon gesehen habe, ist halt, dass diese Entwicklungsgeschwindigkeit enorm rasant fortschreitet. Also es ist mindestens viermal so schnell wie traditionelle Produktentwicklung und im Blockchain-Bereich kommt es mir noch viel schneller vor. Also wenn ich morgens aufwache, irgendwie bei Twitter gucke, sehe ich wieder 20 neue Sachen, von denen ich vorher überhaupt gar nichts wusste. Mein Problem war auch am Anfang, dass ich dachte, ich muss irgendwie alles verstehen und alles kennen. Es geht halt nicht. Ne? Also es findet da halt so super viel statt, das ist unglaublich und ich glaube einfach an diesem Bereich, da fehlt einfach noch ein bisschen was. Also was da fehlt, ist der ganze UX-Part. Ne? Wenn der erstmal vernünftig gelöst ist, dann glaube ich, sehen wir da einen riesigen Markt, an den keiner gerade denkt.
Ja, definitiv. Ich meine, du hast es ganz eben mal, dass die Verwerter ja auch nicht wissen, dass Blockchain hinter ist und der Endkunde möchte halt auch nicht wissen, ob das jetzt Blockchain ist oder nicht. Wenn da die Vorteile wirklich sichtbar sind, absolut beide, dann wird das was ganz anderes noch. Wie können Leute euch erreichen? Also wenn sie sagen, also was sucht ihr für Kontakte, worauf habt ihr Lust im Moment? Du hast eben die Projekte gesagt, über die ihr schon mal nachdenkt und mit anderen Partnern. Also was sucht ihr? Sucht ihr auch Mitarbeiter oder ne, was ist so dein Wunsch an Kontaktanfragen, die reinkommen sollen?
Ja, also was ich richtig spannend finde, sind Lizenzagenturen, weil wir glauben daran, dass Lizenzagenturen irgendwie mit unserer Lösung nochmal was ganz anderes den Brands irgendwie anbieten können und eine Lizenzagentur ist ja eigentlich dazu da, irgendwie neue Produkte irgendwie für eine Brand zu entwickeln und diese mit lizenztechnischen Themen irgendwie auszustatten, das wäre irgendwie genau unser Feld. Und dann natürlich Brands, die sich für innovative Produkte interessieren, Game Developer, die noch überhaupt gar nichts mit Blockchain zu tun haben, dann vielleicht Künstler, Alles im digitalen Bereich finde ich irgendwie spannend, wenn es jetzt nicht irgendwie etwas ist, was würde ich ausschließen. Also es gibt bestimmte Plattformen, wo man halt hingehen kann, wenn man irgendwie, weiß nicht, also normales Foto, dafür gibt es Anbieter, die, weiß nicht, mehr oder weniger genau das gleiche wie wir machen, aber es ist halt nicht so super spannend. Also ich bin da lieber in diesen Bereichen, wo ich auch eine ganz klare Zukunft sehe, also was du auch angesprochen hast, Augmented Reality, VR, sowas finde ich super spannend. Der ganze Gaming-Bereich, der Fashion-Bereich, der Crypto-Art-Bereich, das sind alles Sachen, die mich super interessieren.
Ja, sehr cool und vor allem mega spannendes Thema und auch vor allem, was ihr da schon geschaffen habt, echt cool. Danke dir für den Überblick über alles und danke dir auch für das Gespräch.
Ja, nicht dafür. Ich habe zu danken, dass du so einen tollen Podcast machst. Und uns eingeladen, von mich eingeladen.
Sehr gerne, mach's gut dort.
Ja, ciao.
Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello@julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.